Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mehr als 4,6 Millionen Menschen sollen nach UNO-Angaben vor dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg in der Ukraine aus dem Land geflohen sein. Davon sind die meisten in den Nachbarländern geblieben, vor allem in Polen. Viele sind aber auch weitergezogen, darunter auch nach Deutschland. Mehr als 300.000 wurden hier schon registriert. Viele weitere sind wahrscheinlich darüber hinaus im Land, denn sie müssen sich, wenn sie privat unterkommen, nicht registrieren. Nun steht die Aufgabe bevor, die Menschen nicht nur unterzubringen und grundlegend zu versorgen, sondern sie auch in Kita, Schule oder Arbeit zu integrieren. Es sind gemessen an der kurzen Zeit deutlich größere Dimensionen als um das Jahr 2015 herum, als Menschen unter anderem vor dem Krieg in Syrien flohen. Wie kann diese Aufgabe gelingen und inwieweit gelingt sie vielleicht schon oder nicht? Mein Name ist Benjamin Dirks und darüber will ich diskutieren mit meinen Gästen, die viel Fachwissen mitbringen, aber teils auch sehr persönliche Erfahrungen. Ich begrüße Frank Duvel vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien von der Universität Osnabrück. Hallo.
Guten Tag.
Aus Gröbenzell nordwestlich von München zugeschaltet ist Eva Maria Herde-Hinojosa. Sie leitet ehrenamtlich den Arbeitskreis Asyl in der Gemeinde. Ich grüße Sie.
Ja, ich freue mich ebenfalls zurück.
In Nürnberg begrüße ich Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, der Agentur für Arbeit.
Hallo.
Und nur dem Alphabet nach an letzter Stelle begrüße ich in Wuppertal heute Helge Lind, SPD-Bundestagsabgeordneter und dort Mitglied des Innenausschusses. Hallo.
Hallo.
Sie hören, wir sind alle aus verschiedenen Himmelsrichtungen zusammengeschaltet und wir haben diese Diskussion vorab aufgezeichnet. Wir haben wohl alle noch die Bilder des überfüllten Hauptbahnhofs in Berlin im Kopf, wo Ende Februar, Anfang März die meisten Menschen ankamen, die aus der Ukraine über Polen nach Deutschland flohen. Mittlerweile sind die Flüchtlinge auch in anderen Bundesländern untergekommen. Herr Duvel, sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo wir sagen können, die größte Fluchtbewegung ist jetzt erstmal bewältigt? Nun konzentrieren wir uns darauf, den Menschen zu helfen, hier ihren Platz in der Bevölkerung zu finden?
Das bleibt abzuwarten. Das war erstmal die erste Welle. Die ist zu Ende. Es steht ein weiterer Großangriff in der Ostukraine voraus. Es wird mehr Vertreibung geben. Und dementsprechend können durchaus noch deutlich mehr Menschen in die EU und auch nach Deutschland kommen.
Frau Kosjakova, Sie haben im Blick, wie Flucht, Migration und Arbeitsmarkt zusammenhängen und welche Rolle der Arbeitsmarkt dabei spielt, in Deutschland anzukommen. Welche Bedeutung hat denn Arbeit in diesem Fall in Deutschland für die, die herkommen, oft wohl noch traumatisiert, erst einmal womöglich darauf bedacht, ihre Kinder vom Krieg fernzuhalten und nun vor der Aufgabe stehend, hier Fuß zu fassen?
Zuerst geht es natürlich um eine humanitäre Aufgabe und hier sind die Sicherheit und Basisbedürfnisse wie Unterbringung oder Gesundheitsversorgung oder Einschulung und Betreuung stehen im Vordergrund. Allerdings ist die Arbeit, also in Sozialwissenschaften oder in Migrationsforschung wurde oft gezeigt, dass Arbeit und Fuß zu fassen hat eine große Bedeutung auch für die Gesundheit von Geflüchteten und von Personen. Und daher mindestens die Personen, die das beabsichtigen, ist es wichtig, die in den Integrationsprozesse zu unterstützen.
Frau Herde-Hinojosa, Sie engagieren sich ehrenamtlich in Gröbenzell, eine Gemeinde mit rund 20.000 Einwohnern im Landkreis Fürstenfeldbruck, ist von Münchner Zentrum aus in etwa 20 Minuten mit der S-Bahn zu erreichen. Erzählen Sie doch bitte einmal, wie die Lage bei Ihnen ist. Wer ist angekommen? Wie sind die Menschen untergekommen? Und vor welchen Aufgaben stehen Sie jetzt?
Wir sind eine Gemeinde, die jetzt nicht nur das Herz, sondern auch die Türen geöffnet hat. Wir sind in der gleichen Lage wie fast alle Kommunen. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wer wo ist. Deshalb war eine unserer ersten Aufgaben, so viel wie möglich an Daten zu sammeln, um ein Bild zu bekommen, welche Altersgruppen wir haben, wenn es um Integration geht, Schule, Kita etc. Und ich kann Ihnen im Moment sagen, nach unserem Kenntnisstand haben wir in Gröbenzell 80 Geflüchtete, davon sind 34 Kinder vom Babyalter bis zu den weiterführenden Schulen. Bei uns in Gröbenzell gibt es weder kommunale Unterbringungsmöglichkeiten noch vom Landkreis. Das heißt, alles, was bei uns lebt, ist privat untergebracht. Und das Erste, was wir gelernt haben, sie wollen gar keine Flüchtlinge sein. Sie sind Gäste. Sie sind mit einem kleinen Koffer gekommen, in der Hoffnung, so schnell als möglich wieder nach Hause zu kommen. Und von daher ist jede Integrationsanstrengung oder Angebot unsererseits abzuwägen hinsichtlich ihrer seelischen und sonstigen Verfasstheit.
Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, welche Bedürfnisse überhaupt vorherrschen, worauf reagiert werden muss. Herr Lind, Sie hören die Schilderung. Hat die Politik, hat die Bundesregierung hier schon genug getan, um engagierten Bürgerinnen wie Frau Herde-Inhossa und den geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen?
Wir haben ja in der Fragestellung auch schon 14, 15, 16 viel, aber nicht genug getan. Es gibt, denke ich, eine Lernkultur. Gleichwohl haben wir erstmal grundsätzlich nie genug getan und es ist eindeutig Verbesserungsbedarf. Also ich sehe schon, dass einiges schneller ist. Ich habe ja damals die Situation auch mit Syrien intensivst erlebt, auch jenseits der Politik mit einer eigenen Initiative. Bin aber grundsätzlich erstmal doch der Meinung, dass der entscheidende Schritt eigentlich noch kommen muss, und vielleicht machen wir es diesmal dann noch intelligenter als letztes Mal, nämlich, dass man ehrenamtliche Initiativen noch besser unterstützt, auch da, wo Beratungsbedarf ist für diejenigen, die helfen und die drohen, ausgebrannt zu werden, wir uns dessen bewusst sind, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass das abebbt. Das zeigen sich auch teilweise schon in Berlin und anderswo, auch hier vor Ort, dass die Spenden zurückgehen, dass die Energie dann abnimmt, nicht überall, aber teilweise schon deutlich wahrnehmbar. Und dass es auch über die längere Frist hinaus Entlastung braucht, eine sehr gute, auch vor Ort immer sehr gute Kooperation. Und dass wir dann auch jenseits der praktischen Unterstützung nicht dann zu früh wieder so eine Debatte haben, die Stimmung kippt und die Aufmerksamkeit weglenken. Das habe ich damals 15, 16 beobachtet, dass man da sehr schnell dann von dieser Willkommenskultur zu einer Debatte umschwankte, das ist eine Überlastung, wir müssen bremsen, aber letztlich dann auch einen Hintertritt denjenigen gegeben hat, die so viel geholfen haben.
Wir gucken dann vielleicht mal, was der Bund gemacht hat. Also die Versorgung der Menschen ist ja Aufgabe der Länder und Kommunen in erster Linie. Und die klagen, begonnen mit dem Hilferuf Berlins, dass sie mit der Aufgabe allein nicht zurechtkommen. Das war auch der Tenor, als die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Ende vergangener Woche mit Bundeskanzler Olaf Scholz konferiert haben. Und die Lösung kam dann über Nacht. Der Bund bezahlt deutlich mehr Geld und die Geflüchteten aus der Ukraine erhalten einen neuen Status ab dem 1. Juni. Sie können dann Grundsicherung beziehen, also Hartz IV. Bei den Leistungen für ihre Lebensunterhaltungskosten werden sie im Grunde also behandelt wie anerkannte Asylbewerber und werden somit vom Bund finanziert. Sie kriegen auch bessere medizinische Versorgung und sie können sich auf ihrer Arbeitssuche an die Jobcenter wenden. Sie hängen also nicht mehr wie andere Kriegsflüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz ab. Herr Duvel, so ein Schritt ist ja beispiellos. Wie sehr erhöht er die Chance für die Ukrainerinnen und Ukrainer, hier Fuß zu fassen?
Na, zum einen würde ich sagen, dass die Bundesregierung am Beginn nicht gut vorbereitet war. Man hätte die Krise kommen sehen müssen und man hätte sich besser vorbereiten müssen und auch die Kommunen hätten vorgewarnt werden müssen. Die von Ihnen angesprochenen Maßnahmen kommen ein klein wenig spät, ist aber genau das Richtige, geht genau in die richtige Richtung. Für einen Teil der Flüchtlinge sind sie vielleicht besser gedacht als für andere, nämlich für die, die tatsächlich länger bleiben oder auch länger bleiben wollen. Wir haben ja gehört, wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Die Menschen sind in der Übergangsphase. Keiner weiß, was als nächstes kommt und wie lange sie hier bleiben. Und insofern müssen wir recht flexibel bleiben. Also mit so einem einfachen Format einer Antwort für alle, das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns so die ganz verschiedenen Lebens- und Fluchtsituation einlassen.
Was die Arbeitsmarktsituation angeht, Frau Kosjakova, eine Zustimmung von der Arbeitsagentur ist jetzt nicht mehr nötig. Die Menschen erhalten von der Ausländerbehörde direkt eine Arbeitserlaubnis. Es gibt auch einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, wonach Berufsabschlüsse in nicht reglementierten Berufen vereinfacht anerkannt werden sollen. Und wie gesagt, sie können eben zum Jobcenter gehen. Was ist das eigentlich? Was macht das für einen Unterschied, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden?
Also diese Entscheidung begrüße ich sehr, weil die Sozialämter haben gar nicht die Kapazitäten, Personen zu aktivieren. Und mit dem Übergang zu Jobcenter oder Zugang zu Jobcenter bekommen die Geflüchtete dann oder können in verschiedenen Maßnahmen teilnehmen zur Aktivierung von zur Arbeitsmarktaktivierung. Und das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Und unsere vorherige Studien, also basierend auf 2015, 2016 Flüchtlingswelle, haben gezeigt, dass das positiv mit Arbeitsmarktintegration korreliert. Genau.
Frau Herde-Inhossa, die Menschen, die bei Ihnen in Gröbenzell an- und untergekommen sind, inwieweit haben die jetzt schon die Möglichkeit, darüber nachzudenken, Arbeit zu suchen?
Also wir sind in der ersten Stufe, denn vielfach ist ohne Sprachkenntnisse eine Arbeitsaufnahme schier unmöglich. Wir haben in Kooperation auch mit der Volkshochschule es geschafft, drei Sprachkurse anzubieten, sowie eine Art Alphabetisierungskurs. Und jetzt ist unsere Aufgabe als Ehrenamtliche, die Kinderbetreuung zu organisieren und das aber wiederum muttersprachlich. Sonst können die Frauen, vielfach sind es ja Frauen, gar nicht daran teilnehmen. Ich habe die ersten zwei Wochen nach dem 24. Februar schwerpunktmäßig damit verbracht, Informationen einzusammeln, die einigermaßen zuverlässig sind. Ein aktuelles Beispiel, man hat am Anfang gesagt, ihr müsst euch alle beim Landratsamt melden, dass ihr da seid und eine zusätzliche Mail schreiben, dass ihr auch Leistungen braucht. Jetzt haben sie das Formular geändert, jetzt kann man auf dem Anmeldeformular in einem Kästchen ankreuzen, wünsche auch Leistungen, und jetzt haben sie diejenigen, die dieses Formular ausgefüllt haben, alle vorgezogen, weil sie leichter zu bearbeiten sind. Und die Geflüchteten, in Anführungszeichen, der ersten Stunde, die liegen jetzt auf den Schreibtischen. Führt konkret dazu, nachdem sie bei uns alle privat untergebracht sind, dass keine Leistungen laufen. Die Kommune hat uns heute erklärt, sie hat keine Lebensmittelgutscheine mehr. Und diejenigen, die jetzt Familien oder Einzelpersonen aufgenommen haben, müssen ihre Gäste auch durchfüttern. Das ist zum Beispiel eine konkrete Situation, mit der wir zu kämpfen haben und die wir auch so finanziell unsererseits über die Spenden, die wir bekommen, die sich in Grenzen halten, dann organisieren können.
Herr Lind, Sie sind nicht dort im Landratsamt tätig, aber trotzdem die Frage, weil jetzt zweimal die Kritik auch an der Politik aufkam, dass im Grunde zu wenig, zu spät erfolgt ist und das zu lange laufen gelassen wurde. Was sagen Sie dazu?
Ich bin nicht ein Freund einer solchen Generalisierung, dass man sicher noch besser vorbereitet hätte sein müssen. Das kann man so beurteilen. Ich bin dezidiert nicht der Meinung, wie es ja gar nicht jetzt hier von den Teilnehmenden diskutiert wird, sondern eher im Bundestag selbst und im engeren politischen Raum, dass alle hätten registriert werden müssen und so weiter, weil das schlicht der Rechtssituation nicht entspricht, weil eben Visafreiheit für Ukrainerinnen und Ukrainer gilt und auch weil viele erstmal, wo es möglich war, zu Angehörigen, Verwandten gekommen sind, also eine Schließung der Grenzen, Flächen der Grenzkontrollen, rechtlich nicht geboten und auch nicht sinnvoll und auch nicht menschenwürdig. Also da bin ich dezidiert gegen. Sehr wohl ist die viel entscheidendere Frage, das wurde ja schon angesprochen, wie ist man vor Ort vorbereitet? Und das ist unterschiedlich, Stichwort viel Föderalismus. Also Hauptaufgabe ist da und auch besser, als es damals war. Und es ist zumindest deutlich schneller gegangen, dass sich Bund, Länder und Kommunen einigen frühzeitig und nicht so ein Verschiebebahnhof der Verantwortung. Das haben wir in Bezug auf Syrien erlebt. Wer leitet wie viel Geld weiter, wer übernimmt wie viel. Am Ende kommt es darauf an, dass die Kommunen vor Ort die Kosten gedeckt bekommen oder eben nicht, was dann ein Problem ist. Ich bin in einer Stadt hier in Wuppertal, die sowieso in Haushaltssicherung ist, also sehr hoch verschuldet. Hier wurde sehr schnell dann vor Ort dann nochmal 15 Millionen Erhöhungen realisiert, damit mehr kommunales Geld da war mit einer Sondergenehmigung, und man wartete auch zu Recht darauf, dass eine deutlich bessere Finanzierung über Bund und Land kommt. Dann aber ist das auch vor Ort gut organisierbar. Also ich kann jetzt nicht über die Situation in bayerischen Kommunen urteilen, habe aber hier gesehen, dass man sehr früh sich bemüht hat, Menschen dezentral unterzubringen, alles, was in freien Wohnungen war, da war, zu akquirieren, auch schnell in die Leistung zu gehen, medizinische Versorgung. Das ist tatsächlich aber sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bundesland man ist und in welcher Kommune. Was da natürlich bedeutet, dass wirklich Gleichheit der Lebensverhältnisse real nicht gegeben ist, auch wenn die Grundbedingungen rechtlich wie auch mit dem Finanzierungsschlüssel und dem Verteilsystem einheitlich sind.
Ich will das Stichwort der Gleichheit mal aufgreifen. Es wurde ja schon viel darüber gesprochen, ob Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, den Menschen näher sind hier als etwa Kriegsflüchtlinge aus Syrien damals. Sie hatten schon einen Schutzstatus für ein Jahr, ohne einen Asylantrag stellen zu müssen. Und nun stehen Sie auch durch die Aufnahme in die Grundsicherung anders da als andere. Frau Herde-Inhosser, Sie engagieren sich ja nicht erst seit dem Ukraine-Krieg für Geflüchtete. Haben Sie den Eindruck, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird?
Auf alle Fälle. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, ich spreche immer von den Geflüchteten der ersten Generation, die kriegen sehr wohl mit, dass jetzt eine Gruppe von Menschen kommt, die auch aus einem Kriegsgebiet kommt, die aber eine völlig andere Behandlung erfährt, in Anführungszeichen, die diese ganzen zermürbenden und die Seele auffressenden Prozedere nicht durchlaufen müssen mit der ständigen Angst der Abschiebung und der Unsicherheit oder der monatelang Untätigkeit, keinen Sprachkurs finanziert zu bekommen, von Arbeit gar kein dran denken und neben den anderen Goodies in Anführungszeichen wie Freifahrtscheine und ähnliches mal gar nicht zu sprechen. Sie haben mir das gesagt an verschiedenen Stellen, weil ich eben diesen Kontakt habe, und Sie verstehen nicht, dass man zumindest diejenigen, die aus Kriegsgebieten kommen oder gekommen sind, dann analog behandelt und ihre allergrößte Sorge, denn die große Hoffnung auf Integration haben viele aufgegeben. Viele sind in minderwertigen Jobs gelandet, wenn sie überhaupt eine Arbeitserlaubnis bekommen haben. Ihre allergrößte Sorge ist die Wohnungssituation. Die werden, und das ist auch meine Prognose, keine Chance auf dem Wohnungsmarkt, zumindest in einem Ballungsraum wie München haben, noch je einen Quadratmeter Privatsphäre anzumieten. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen, denn das macht auch sehr viel mit den Menschen, mit den Familien, die keinen Raum haben zu lernen, die Kinder, die übliche Förderung ist ihnen nicht anbietbar aus verschiedenen Gründen. Also da gibt es eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit, und ein aktuelles Beispiel, wo man das jetzt auch nochmal sehen kann, sind die sogenannten Drittstaatler, die ja auch aus der Ukraine zu uns kommen, und da wird schon wieder diskutiert, wie können wir die nach Hause schicken und können wir die nicht doch und sinnvollerweise einem Asylverfahren unterziehen. Jetzt wird noch gestritten, ob die Ausländerbehörde dafür zuständig ist oder das BAMF. Und je nachdem kann man sich vorstellen, was mit diesen Menschen passiert, die eigentlich zum Studium mit einer Visumserlaubnis in der Ukraine studiert haben, wie es denen gehen mag. Man sieht also immer sofort, ich sag's mal flapsig, je dunkler die Hautfarbe oder je anders die Religiosität, desto weniger Chancen auf Integration gibt es leider nach wie vor.
Frau Kosjakova, beobachten Sie das auch am Arbeitsmarkt?
Man könnte das auch anders interpretieren, nicht als die positive Art Diskriminierung gegenüber ukrainischen Geflüchteten, sondern beziehungsweise, dass wir vieles aus 2015 gelernt haben. Ja, also damals, und unsere Studienergebnisse zeigen, dass diese ganze Rechtsunsicherheit und Asylverfahrensdauer negativ auf Spracherwerb sowie Bildungsabsichten, also negative Effekte hat. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit des Übergangs in erste Erwerbstätigkeit, verlangsamt Übergang in den ersten Sprachkurs. Und diese Befunde gelten nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele andere Länder. Daher eventuell könnte man das auch etwas positiver beurteilen und eher so als sogenannte Lessons learned interpretieren.
Herr Lindt, es gibt ja auch die Forderung jetzt zu sagen, wenn wir diese Regeln jetzt einführen, dann doch vielleicht auch für andere Geflüchtete, die in ähnlichen Situationen sind. Ist das für Sie gerechtfertigt?
Ich gehe noch einen Schritt zurück, weil das ein wichtiger Punkt ist jetzt. Wir würden uns ja in die Tasche lügen, wenn wir sagen würden, wir haben keine strukturellen Rassismusprobleme. Und die spiegeln sich natürlich auch in der Situation. Wir sehen es ja auch an den Verhaltensweisen der polnischen Regierung, bei Einzelnen, die jetzt in Bezug auf ukrainische Geflüchtete nicht so menschlich agieren würden oder gar bei muslimischen Männern es schlicht ablehnen würden. Das alles ist Realität, bis hin zu Beispielen, und einige sind ja auch valide in Bezug auf Racial Profiling an den Grenzen und jetzt so eine Ungleichbehandlung bei denjenigen, die aus der Ukraine gekommen sind, jedenfalls bei solchen, die nicht ukrainische Staatsangehörige sind und Drittstaatler oder als solche dann angeblich oder tatsächlich identifiziert wurden. Das ist so. Die Antwort kann aber, glaube ich, nicht sein, dass wir jetzt sagen, Ukrainer und Ukrainer behandeln wir schlechter, sondern dann arbeiten an diesen strukturellen Benachteiligungen, an der Frage, wie wir generell mit Geflüchteten umgehen, bis hin zu Bleiberechtsfragen, aber auch was Asylverfahren betrifft. Und was Sie auch fragten, dass wir in vergleichbaren Situationen künftig eben solche Instrumente wie jetzt die Massenzustromrichtlinie und dann Aufenthaltsgesetz § 24 nutzen. Das hätte in Syrien deutlich viel erleichtert, denn damals aus hautnaher Erfahrung hat eben die Dauer von Asylverfahren, die ganzen Probleme, die mit den Asylverfahren einhergingen, Anhörungen damals, die Situation, dass manche dann wieder zur Anhörung mussten, dass Widerrufverfahren initiiert wurden. All diese Mechanismen haben es unheimlich schwierig gemacht und Dauerdruck auf geflüchtete Personen ausgeübt, sodass dieses schnelle Verfahren jetzt mit der unmittelbaren Erteilung des Aufenthaltsstatus ein sehr sinnvolles, wichtiges ist. Und ein pragmatischer Vorschlag, den ich für sinnvoll erachte, ist, das ist ja noch, eben wurde es angesprochen, noch nicht final geklärt, dass auch möglichst viele, die jetzt aus dem Krieg kommen, aus der Ukraine, egal welche Staatsangehörigkeit sie haben, jetzt in einen sicheren Status und möglichst unter Aufenthaltsgesetz 24 kommen. Das trifft auf einen Teil zu, auf einen Teil noch nicht. Und auf beim Teil ist das noch geklärt, beziehungsweise hängt dann auch vom Ermessen der Ausländerbehörden ab. Da kann man ganz konkret in der jetzigen Situation was verändern. Wir brauchen aber auch fundamentale Veränderungen im Asylrecht für künftige Fälle. Und damit dieses Gefühl, das ich auch bestätigen kann bei vielen, die aus der Vergangenheit gekommen sind, nicht sich verfestigt, wir sind Flüchtlinge zweiter Klasse, aber Lösung kann nicht sein, das jetzt schlechter zu machen für Ukrainerinnen, sondern die Situation für die anderen zu verbessern.
Sie hören die Diskussion im Deutschlandfunk. Wir sprechen über die Flucht vor dem Krieg in der Ukraine und die Chancen und Schwierigkeiten des Ankommens hier in Deutschland. Meine Gäste sind Frank Duvel vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien von der Universität Osnabrück, Eva-Maria Herde-Hinojosa, ehrenamtliche Leiterin des Arbeitskreises Asyl in der Gemeinde Gröbenzell, Julia Kosiakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, der Agentur für Arbeit in Nürnberg, und Helge Lind, Bundestagsabgeordneter der SPD und dort Mitglied im Innenausschuss. Ich würde gern nochmal auf diese grundsätzliche Frage zurückkommen, die zu Beginn schon aufgeworfen wurde. Was wollen die Menschen eigentlich, die hierher kommen? Viele schilderten ja bei ihrer Ankunft, dass sie schnellstmöglich in eine hoffentlich bald wieder befriedete Ukraine zurückkehren können. Auf der anderen Seite ist ein schnelles Ende des Krieges im Moment überhaupt nicht abzusehen. Die russischen Angriffe im Osten des Landes lassen ja eher befürchten, dass sich dort der Krieg intensivieren wird. Deutschland und die Flüchtlinge aus der Ukraine müssen sich also womöglich auf ein längeres Miteinander einstellen. Frau Kosiakova, Sie sind nicht nur Expertin für Arbeit und Integration, Sie haben auch persönliche Erfahrungen mit Flucht und sogar mit Flucht in diesem Krieg gemacht. Sie sind einst selbst aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und Sie beherbergen nun Ihre Schwester mit Ihrem 15-jährigen Neffen, die vor den russischen Angriffen aus Kharkiv geflohen sind. Was bekommen Sie mit? Welche Perspektive haben Ihre Verwandten und die anderen Menschen, die hierher kommen?
Also wenn man über anekdotische Evidenz redet, also ich spreche jetzt über meine Schwester, da würde ich sagen, die Bleibeabsichten sind da. Also meine Familie möchte hier langfristiger bleiben und Perspektive dafür ist auch möglich. Also jetzt ist ermöglicht wurde, Aufenthaltsdauer zu verlängern. Also man hat diesen, bekommt man Aufenthaltstitel für 2 Jahre, wobei längere Perspektive auf jeden Fall zu begrüßen wäre, weil so gewährleistet man richtige Incentivierung in Sprachkenntnisse zu investieren, eventuell Qualifikationen zu investieren, um dann einen guten Arbeitsmarkteinstieg zu schaffen. Also da werde ich natürlich aus meiner Sicht alles Mögliche tun und meine Schwester unterstützen. Bei vielen Ukrainer und Ukrainerinnen möglicherweise so wollen die wieder zurückkehren, andere wollen länger bleiben. Aus Forschungsperspektive kann man sagen, dass die geografische Distanz zwischen Herkunfts- und Zielländer erhöht die Bleibeabsichten. Ja, also höchstwahrscheinlich der größte Teil von Personen, die zurück wollen, sind in Nachbarländern geblieben und diejenigen, die bis nach Deutschland geschafft haben, etwas längere Bleibeabsichten haben. Und dann, wenn wir über Arbeitsmarktintegration reden, sind schon gute Voraussetzungen da für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. Also das insbesondere im Hinblick auf das Bildungsniveau, aber auch im Hinblick auf die vorherige Arbeitsmarktteilnahme von Ukrainer und Ukrainerinnen vor dem Krieg. Gleichzeitig, gegeben die gegenwärtige Familienkonstellationen und dass wir sehr stark frauendominierte Migration haben mit vielen Kindern, das könnte auch eine Herausforderung sein.
Herr Duvel, Sie selbst haben ja auch die Ukraine verlassen müssen zu Beginn des Krieges mit Ihrer Frau fluchtartig nach dem russischen Überfall. Was haben Sie von Menschen gehört? Und wenn Sie einen Vergleich ziehen zu früheren Fluchtbewegungen, womit ist zu rechnen?
Also ein paar Umfragen haben wir ja. Die Binnenvertriebenen innerhalb der Ukraine sagen nach einer Umfrage zufolge 93% wollen zurück. In Polen gibt es eine Umfrage, demnach wollen 80% zurück. In Deutschland gibt es eine Umfrage vom BAMF, demnach wollen 32% zurück. Das bestätigt also, je weiter weg die Menschen aus der Ukraine gehen, desto größer ist der Bleibewunsch. Das Ganze ist vorläufig, wir können uns da nicht drauf verlassen. Wir haben auch eine Ukrainerin aufgenommen, unsere Trauzeugin, die möchte so bald wie möglich zurück. Der Grund hier, wie bei ganz vielen, die Verwandten, die noch in der Ukraine sind. Die Eltern, die ältere Generation, die will nicht weg, die bleibt. Und die Kinder wollen eigentlich eher wieder zurück. Das wird sozusagen auch über die Zeit bestimmt. Je länger die Menschen weg sind, je länger der Krieg dauert, je größer die Zerstörung, je schlimmer die wirtschaftliche Lage in der Ukraine, desto größer wird dieser Bleibewunsch. Als Vergleich können wir vielleicht die Jugoslawienkriege heranziehen in den 90er Jahren. Damals sind ja 700.000 Menschen nach Deutschland gekommen. 85% sind schon nach wenigen Jahren wieder zurückgekehrt. Die geblieben sind, waren oft die schon in dem früheren Jugoslawien benachteiligt, diskriminiert waren, also Roma, Albaner. Oder die nicht in ihre Heimatgegend zurück konnten, weil die unter fremde Herrschaft kamen, weil alles zerstört wurde. Also wir müssen uns darauf einstellen, in der Tat, dass ein bestimmter Prozentsatz, gar nicht so wenig, sagen wir mal 30% zurück wollen, dass aber auch ein großer Teil hier bleiben möchte. Am Ende hängt das ab von der Entwicklung in der Ukraine. Wenn alles gut läuft, Russland wird geschlagen, Russland zieht sich zurück, es gibt ein riesen Wiederaufbauprogramm, dann wird der Wunsch zurückzukehren sehr, sehr groß sein.
Was ja große Auswirkungen darauf hat, wie Menschen hier versorgt werden sollten, nicht? Also welche Angebote es geben muss. Sollen Kinder und Jugendliche beispielsweise regulär eingeschult werden? Sollen sie lieber noch am Unterricht in der Ukraine digital weiterhin teilnehmen? Das ist ja auch ein Angebot, das es gibt, etwas Neues, dass das Herkunftsland trotz Krieg und Zerstörung noch Unterricht anbietet und wie viele von dort auch sagen, auf einem anderen und möglicherweise besseren Niveau als der Unterricht, der in Deutschland angeboten wird. Frau Kosyakova, wie ist das mit Ihrem 15-jährigen Neffen? Macht er digitalen Unterricht auf Ukrainisch mit und was ist das Beste für ihn und für die hier bleiben wollen? Sollten sie regulär zur Schule gehen oder wäre es besser, jetzt in seinem Alter beispielsweise auf einen Abschluss in der Ukraine hinzuarbeiten?
Also ich habe ganz feste Meinung dazu. Ich finde, es ist wichtig, schon jetzt hier in die deutsche Schulsystem integriert zu werden. Das ermöglicht Kinder gewisse Ablenkung, soziale Interaktion mit anderen Kindern hier. Das könnte also oder das würde auch gegebenenfalls mit Traumabewältigung mit Bewältigung von Trauma helfen. Außerdem Kinder, die hier in die Schulsystem integriert werden, sollten die zurückgehen, können diese Kenntnisse auch wiederum mitnehmen. auch die Integration von Kindern und Jugendlichen in Schulsysteme oder in Kindergärten oder Kitas würde Mütter helfen, sich zu integrieren und auf Spracherwerb zu fokussieren und dann später, sollte das länger alles dauern, ins Arbeitsmarkt zu übergehen. Also ich sehe das so, dass man wirklich darauf fokussieren soll und wirklich in die Schule gehen. Und mein Neffe in der Tat geht jetzt auf Realschule, wird eingeschult. Leider allerdings, hier muss ich etwas kritisieren, das dauert sehr lange. Also wir haben uns angemeldet fast in erste oder zweite Woche bei Schulamt und er geht erst nach Ferien in die Schule. Also es ist fast 6 Wochen Lücke, wo er ohne vernünftige Beschäftigung hier rum ist. Und das ist dann nicht unbedingt positiv für die Kinder und Entwicklung.
Frau Herde-Inhossa, Sie haben eben schon erwähnt, dass im Grunde bei Ihnen auch viele gerne ihre Kinder in eine Betreuung schicken würden, in die Kita oder eben dann auch in die Schule, das aber gar nicht möglich ist. Was müsste jetzt passieren, damit es besser läuft?
Das ist eine gute Frage, denn da fallen uns die Problemlagen, die wir ja schon vorher hatten, wieder auf die Füße, dass wir zu wenig pädagogisches Personal haben, dass die Bezahlung zu schlecht ist und vieles mehr, sodass wir so schnell nicht mal den Bedarf für die schon hier Lebenden abdecken können. Und noch schwieriger wird dann natürlich bei einer größeren Kinderzahl, die kommt. Jetzt ist ja sozusagen die Kinderbetreuung auch Länderaufgabe. Ich habe nochmal geguckt, von den 300.000, die zu uns gekommen sind nach Deutschland, sind laut Innenminister Herrmann 100.000 in Bayern. Ist doch eine relativ große Zahl. Die gruppieren sich vielfach auch um die Ballungszentren, um die Städte herum, in der Hoffnung zum Beispiel dort also mehr Rückkehr in einem muttersprachlichen Netzwerk zu haben, um schneller Arbeit zu finden und mehr Möglichkeiten. Von daher wird es natürlich gerade in einer Kommune wie der unsrigen aus meiner Sicht eigentlich gar keine Lösung geben. Wo wir jetzt am Verhandeln sind, weil es ein neues Schreiben gibt, bei uns zählt der Kindergarten bzw. die Vorschule, dann auch zum Sozialministerium und nicht zum Kultusministerium. Da merkt man wieder unseres differenzierte Landschaft und da gibt es jetzt ein Schreiben, dass der Personalschlüssel erweitert werden darf, dass man also mehr Kinder aufnehmen kann als normalerweise, damit wir wenigstens die Kinder, die im Vorschulalter dann sprachfähig machen, wenn das Schuljahr beginnt. Ich würde aber gern noch 2 Aspekte dazu sagen zu der Frage, wer wird hier bleiben? Ich glaube, da spielen viele Dinge eine Rolle, nämlich die Ehemänner und Väter. Es kann sein, dass sie sagen, bitte kommt zurück, wir wollen keine zerrissenen Familien haben. Es kann aber auch sein, dass wir eine große Welle von Familiennachzug bekommen. Wenn die Frauen hier irgendwie Fuß gefasst haben, kann es sein, dass die Entscheidung der Familie so lautet, hier zu bleiben. Und eine andere Sache, was wir auch schon erlebt haben, ist, dass man die Hoffnung hat, dass die Berufe, die bei uns Mangelberufe sind, von der Besetzung her, wie zum Beispiel Pflege, dass man das jetzt nutzt und Leute privat anheuert zu Dumpingpreisen, die wir dann gar nicht mitbekommen, ohne Versicherung und Ähnliches und auf die Art und Weise also Lücken schließt, die wir auch in der Pflege haben und auf die Dinge müssten wir sehr genau achten und da hoffe ich auch auf die Politik, dass die da einen Kontrollmechanismus einführt, dass sowas nicht möglich sein wird.
Eine Befürchtung, dass da auch eine Art Verdrängung stattfinden könnte in solchen Branchen. Es gibt ja mit dem Programm, das die Bundesregierung mit den Ländern vereinbart hat, auch die Absicht, die Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, zu verteilen, anders zu verteilen, als sie jetzt verteilt sind. Wir hatten heute Morgen den ersten Bürgermeister von Hamburg im Programm, Peter Tschentscher, der sagte, dass er etwa 18.000 Menschen habe, die beispielsweise in Hamburg registriert seien, wahrscheinlich seien es aber mehr. Die Verwaltung könne das nur grob schätzen und die großen Städte, wo es auch eben schon eine ukrainische Community gibt, seien eben beliebt. Es gibt die Absicht, die Menschen, die jetzt hier in Deutschland sind, vielleicht doch noch etwas gleichmäßiger zu verteilen. Nach dem Nach den Regeln, denen Sie jetzt unterliegen, ist es aber eigentlich gar nicht möglich, denn Sie können Ihren Aufenthaltsort dann frei wählen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, dass er trotzdem versuchen wolle, nach dem Königsteiner Schlüssel, also gemessen an Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl der Länder, die Menschen auf die Bundesländer zu verteilen. Herr Lindt, haben Sie eine Idee, wie das funktionieren kann, wenn man diese Möglichkeit jetzt eigentlich gerade aus der Hand gegeben hat?
Ich würde es nicht so negativ sehen, sondern ich erinnere daran, dass wir ganz lange Forderungen haben in Kommunen in Bezug auf Seenotrettung. Natürlich viel kleinere Zahlen, wo es hieß, wir möchten als Kommunen helfen, warum lässt das der Bund nicht zu? Diesmal war es so, was aber dazu auch beigetragen hat, dass es zu bestimmten Ballungen kam und nicht aus bösem Willen, weil es einfach dort viele Angehörige gab, sehr intensive, ganz starke Netzwerke, die uns hier unheimlich helfen gegenwärtig. Jetzt Leute, die schon an Orten sind, wieder umzuverteilen und rumzuschicken durch das Land, wäre weder klug noch menschenwürdig. Aber bei denjenigen, die zum Beispiel jetzt in diese sogenannten Hubs kommen, die in Cottbus ankommen, Frankfurt oder Berlin, passiert das ja, dass sie mit Sonderzügen teilweise oder auch mit Bussen verteilt werden und der Königsteiner Schlüssel zur Anwendung kommt, dann wiederum in andere Hubs kommen, zum Beispiel in ein großes, in Anführungszeichen, Verteilzentrum in Niedersachsen und dort dann vergleichbar der Situation etwa Syrien tatsächlich in die bekannten Erstverteilungsmechanismen, zentrale Unterbringungseinrichtungen kommen und so dann wiederum auf die Kommunen verteilt werden.
Frau Kosiakova, die Städte, die Ballungsräume, wir haben das gerade angesprochen, sind beliebt, sollen aber auch möglicherweise entlastet werden. Und so eine Verteilung kann ja auch bedeuten, dass Menschen in eher strukturschwächere Regionen kommen. Sie haben ja mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer Studie herausgearbeitet, dass genau das eigentlich gar nicht so gut sein sollte für die Integration in den Arbeitsmarkt, dass es eher hilft, wenn Menschen, die in Ballungsräumen sind, dort auch ihre Netzwerke nutzen können. Also wie sollte man da verfahren?
Genau, also die vorhandenen Mechanismen oder Verteilungsmechanismen sehen wir eher kritisch. Also was wir gelernt haben aus Vergangenheit ist, dass die Verteilung überdurchschnittlich in Kreisen mit ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen stattgefunden ist. Das heißt, auch in solchen mit einer sogenannten überdurchschnittlich höheren Arbeitslosenquote. Und dann hat eine Studie von uns gezeigt, dass genau diese Wohnsitzauflage, die damit verbunden ist, dann die Beschäftigungschancen von Geflüchteten verringert. Die viele Studien national, international zeigen auch, dass die wirtschaftliche und soziale Integration von Geflüchteten sehr stark durch lokale Arbeitsmarktlage beeinflusst ist, aber auch durch die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Einwanderern oder auch Angebot von Integrationskursen. Und aus dieser Perspektive sind wir gegangen und dann haben in unserer Studie so etwas erarbeitet, die potenzielle Verteilungsmechanismen. Also zuerst wichtig ist zu betonen, dass die Personen, die Netzwerke haben, die Familien und Verwandte und Freunde haben, dann denen sollte erlaubt werden, zu gehen in diese Orte, weil Netzwerke insbesondere am Anfang sehr positiv und sehr wichtig für die Integration und soziale Teilhabe sind. Bei den Personen, die eventuell diese keine Netzwerke aufweisen und dann diesen Verteilung unterliegen, da auf jeden Fall sollte lokale Arbeitsmarktlage berücksichtigt werden. Also dass die Personen bei der Verteilung wirklich die lokale Arbeitslosenquote berücksichtigt wird oder die Stärke des Arbeitsmarktes, aber auch, weil wir hier mit, wie schon erwähnt mit frauendominierter Migration zu tun haben, mit vielen Kindern, da wäre ganz hilfreich auch die lokalen Angebote von Kindergarten oder schulische Infrastruktur zu berücksichtigen, aber auch Integrationskursaspekte. Weil wenn Personen keinen Zugang haben zu diesen ganzen wichtigen Instrumenten, dann ist die Arbeitsmarktintegration in der Zukunft schwieriger.
Wir kommen zum Ende unserer Sendung und ich würde Sie gerne noch um eine Einschätzung bitten. Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern gilt ja erst einmal bis zum Jahresende. Im November soll auch wieder verhandelt werden. Worauf muss jetzt gesetzt werden, um diese Hürde, die vor uns steht, die vor dem Land steht und den Menschen, die hergekommen sind, zu schaffen? Herr Lind, vielleicht aus der Politik eine erste Einschätzung.
Erste Lehre wäre, nicht wieder Debatten zu führen, dass es eine zu große Belastung ist, dass die Stimmung kippt, sondern diesmal zu sagen, wir tun alles, um diejenigen, die jetzt helfen, die unterstützen, auch selber wiederum zu stützen. Das scheint mir sehr notwendig zu sein. Das Zweite wird es sein, zu erkennen, wo unsere sozialen Systeme, unsere Sicherungssysteme, wo insgesamt auch unsere Asyl- und Integrationspolitik schwach ist, damit alle, die künftig kommen, aber auch die hier leben, bessere Möglichkeiten haben. Und das Dritte ist, dass wir nicht so ein Gegeneinander zwischen Gruppen erzeugen, gute Flüchtlinge gegen solche zweiter Klasse. Und das Vierte ist dann, dass nicht zu Finanzierungsdebatten kommt, sondern dass man sich auf die Arbeit und das Miteinanderleben und die praktischen Schritte konzentrieren kann.
Herr Duvel, wo sollten wir zum Jahresende stehen?
Jede Krise legt Schwächen offen. Wir hätten uns besser vorbereiten können und müssen. Wir brauchen so eine Art Prüfwarnsystem. Wir sehen auf der rechtlichen Seite, dass wir so eine Art Patchwork haben. Wir haben Asyl, subsidiären Schutz, temporären Schutz. Das ist nicht kohärent, da muss man ran. Und wir müssen auch jetzt schon recht frühzeitig überlegen, wie geht es denn weiter mit dieser Richtlinie zum vorübergehenden Schutz? Wie wird aus vorübergehendem Schutz permanenter Schutz, wenn die Menschen nicht zurückgehen können? Das ist eine Frage, die schnell beantwortet werden muss.
Frau Kosjakova, wo sehen Sie den dringlichsten Handlungsbedarf?
Ich würde sagen, wir sollen die vielfältigen Erfahrungen aus 2015 nicht ignorieren. Also wir haben ganz viele wichtige Studienergebnisse gebracht und das sollte mit berücksichtigt werden. Und was ich immer betonen würde, ist, dass Integration ist ein wechselseitiger Prozess. Und Erfolg ist wirklich abhängig von der Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber den Geflüchteten, den Integrationsbemühungen und der Unterstützung durch Politik, Verwaltung und dem Bildungssystem. Also wenn wir zusammen agieren und füreinander, dann schaffen wir das.
Frau Herde-Innehosser, das Zusammenagieren, das kann man, glaube ich, bei Ihnen schon mitbekommen. Wo sehen Sie sich und Ihre Gemeinde, wenn Sie ein paar Monate voraussehen?
Ich schätze mal, dass die Situation nicht so planbar ist, wie wir Deutsche es gerne hätten. Durch die Vorgabe der Freizügigkeit werden wir alles erleben. Wir werden Menschen erleben, die einfach da bleiben, wo sie sind, egal ob sie Arbeit finden oder eine Wohnung. Andere werden sich entscheiden, aus der Turnhalle dann lieber in den Bayerischen Wald zu ziehen. Das hängt natürlich auch von den Berufen ab. Ich würde mir wünschen, dass wir die mehr Hauptamtliche bekommen, die diesen Formularkram machen. Wenn die jetzt zum Beispiel alle zum Jobcenter müssen, dann wette ich jetzt schon, dass die Formulare, die in der Ausländerbehörde sind, völlig neu aufgesetzt werden müssen. Und dann sitzen wir wieder da mit allen Geflüchteten, um diesen Transfer zu machen. Und ich würde mich als Ehrenamtliche unheimlich gerne auf die kulturelle Integration konzentrieren und nicht auf die Formalitäten. Und um mit etwas Positivem zu schließen, dadurch, dass so viele privat untergebracht sind, sind sie sozusagen schon angedockt an eine Art Patenfamilie. Und ich glaube, die werden aus dieser Nummer, sage ich mal salopp, nicht mehr rauskommen. Da sind so viele Emotionen gewachsen auf beiden Seiten, dass das auch ein zusätzliches Netzwerk für unser Miteinander sein wird.
Sie hörten die Diskussionen im Deutschlandfunk mit dem Thema von der Flucht zur Integration, Folgen des Krieges in der Ukraine. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen. Sie können diese Sendung, wenn Sie möchten, auch noch einmal nachhören unter deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek. Mein Name ist Benjamin Dirks. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja.